Guten Morgen. Als ich mich auf die Predigt heute vorbereitet habe, bin ich in meinem Kalender zuallererst auf den Eintrag Totensonntag gestoßen. In einem Gespräch mit Philipp habe ich den Begriff dann auch benutzt und dann sagt er ganz vorsichtig, ihr kennt ihn ja, er würde lieber von Ewigkeitssonntag sprechen. Tja, das hat bei mir dann gleich so einen ersten Konflikt hervorgerufen. Ich hatte schon so im Kopf eine Idee, dachte ich, okay, also nochmal alles zurück auf Null. Was ist es denn jetzt? Und es gibt ja die Tradition, die wir auch schon häufig gefeiert haben, hier sich an diesem Sonntag an die Toten zu erinnern. Das finde ich gut und es ist wichtig, sich bewusst Zeit zu nehmen für Trauer und Abschied und Erinnerungen. Aber die Grenze zwischen Trauer und Selbstmitleid kann auch sehr schmal sein. Und wie schnell kippt es dann und wir denken eigentlich nur noch über uns selber nach und sind eigentlich nicht in der Trauer. Oder alternativ, man blendet den Tod komplett aus und konzentriert sich ganz auf das hiesige Leben. Das wird ja um uns herum auch sehr gerne praktiziert. Es geht um Spaß, gut aussehen, shoppen. Und was nach dem Tod kommt, das ist genau genommen zum Tabu geworden. Darüber spricht man nicht. Das führt dazu, dass das Leben vor dem Tod immer wichtiger wird und um jeden Preis erhalten, verlängert oder vielleicht auch nur verbessert werden muss. Abgesichert. Die Welt wird aber gleichzeitig komplizierter und es ist kaum möglich, den Überblick zu bewahren. Und das alles mündet in einer Flut von Versicherungen, Vorsorgemaßnahmen und so weiter. Die Kehrseite der Spaßgesellschaft ist die Sorge. Allerdings die Sorge um das jetzige Leben. Interessanterweise ist die Sorge um das zukünftige Leben komplett in den Hintergrund getreten. Und die Frage des Ewigkeitssonntags geht über den Tod hinaus. Wir sind aufgefordert, darüber nachzudenken, was danach kommt und was das für unser Leben heute bedeutet. Dazu habe ich einen Bibeltext gefunden. Der steht in Lukas 12, 22 bis 31. Jesus wandte sich wieder seinen Jüngern zu. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen und Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Seht euch die Raben an. Sie säen nichts und ernten nichts. Sie haben keine Vorratskammern und Scheunen. Gott versorgt sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als diese Vögel. Wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr euer Leben doch um keinen Augenblick verlängern. Wenn ihr aber nicht einmal das könnt, was sorgt ihr euch um all die anderen Dinge? Seht euch an, wie die Lilien blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf darüber, was ihr essen und trinken sollt. Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch vielmehr für Gottes Reich ein, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Die Bibel sieht also auch einen Zusammenhang zwischen dem Leben nach dem Tod und dem Hier und Jetzt. Allerdings legt sie den Fokus ganz klar auf die Ewigkeit. Ohne konkret zu benennen, wie die Ewigkeit aussehen wird, wir wissen nur, dass Gott sein Reich aufbaut und dass er schon damit begonnen hat. Die Vollendung steht noch aus. Wir sollen uns aber jetzt und hier schon ganz auf sein Reich konzentrieren. Und nicht um dieses Leben sorgen, denn Gott sorgt für uns. Der Absatz startet mit einem vehementen Aufruf gegen die Sorge. Mit all der Sorge können wir unser Leben um keine Sekunde verlängern. Jede Sekunde, die wir wach liegen und uns sorgen, ändert nichts. Es geht natürlich nicht darum, in den Tag hineinzuleben und sich um nichts zu kümmern. Selbst Paulus hat für seinen Lebensunterhalt gearbeitet. Es geht um die Sorge, die uns nachts den Schlaf raubt, die uns die Freude nimmt, die sich verselbstständigt und die uns am allerschlimmsten von Gott ablenkt. Vielleicht erinnert ihr euch, dass Martin Bühlmann darüber auch auf der Konferenz gesprochen hat. Das große Problem an der Sorge ist, dass sie das Vertrauen auf Gott einschränken will. Wenn ich mir ganz sicher bin, dass Gott für mich sorgt, dann muss ich mir keine Sorgen zu machen. Der einzige Haken daran ist, dass seine Fürsorge nicht immer genau so aussieht, wie wir uns das gewünscht hätten. Und diese Idee, dass Gott die Fürsorge für uns nicht ganz im Griff haben könnte, die schleicht sich doch immer wieder ein. Im Text schlägt Jesus uns vor, dass wir uns mal die Lilien anschauen. Genau, die habe ich euch mal mitgebracht. Ich habe mal recherchiert. Wahrscheinlich waren damit nicht Lilien im Sinne, wie wir sie kennen, gemeint, sondern dieser Klatschmohn. Und der wächst in Israel sehr viel. Und im Frühjahr sehen die Wiesen dann genau so aus. Und es ist super schön. Dieses Rot hat so eine intensive Ausstrahlung und diese Leichtigkeit ist frühlingshaft. Allerdings, wenn man ihn pflückt, verwelkt er in kürzester Zeit. Ich mag diese Blumen. Sie sind so schwerelos und leicht. Und was mich am meisten beeindruckt ist, selbst wenn es regnet, verlieren sie nichts von ihrer Schönheit. Vielleicht wäre es ja eigentlich ganz schön, so eine Blume zu sein. Die kann keinen Einfluss nehmen. Kein Termindruck, nicht die Frage, was ich zuerst mache. Und keine vergebliche Mühe. Sie steht, wo sie steht. Sie wächst, sie blüht. Vielleicht kommt ein Schmetterling und sie bildet Samen. Aber sie muss sich eigentlich keine Gedanken machen, denn sie kann es eh nicht beeinflussen. Noch schöner finde ich die Schmetterlinge. Sie flattern durch den Sonnenschein, fliegen von Blüte zu Blüte, trinken Nektar, setzen sich in die Sonne, um Wärme zu tanken. Dann finden sie einen Partner, legen Eier und haben Nachkommen. Aber wenn wir von Schmetterlingen reden, kennt ihr den Distelfalter? Ein hübscher Schmetterling in Rot-Orange-Tönen. Allerdings, wenn man die im Herbst mal genauer anschaut, dann sieht man, dass sie manchmal etwas mitgenommen aussehen. Die Flügel sind beschädigt, die Farbe ist ab. Seltsam. Wie kann das eigentlich in so einem einfachen Schmetterlingsleben passieren? Der Distelfalter gehört zu den Wanderfaltern. Ich habe euch die Wanderroute mitgebracht. Könnt ihr das sehen? Der Distelfalter fliegt nämlich bis in die Sahara. Okay, vielleicht doch nicht so ein einfaches Schmetterlingsleben. Also wenn man drüber nachdenkt, ist es doch völlig unfassbar, dass so ein kleines Wesen so eine Distanz zurücklegt. Und wie kann man mit dieser Leichtigkeit und Schönheit diese Reise bestreiten? Gott mutet seinen Geschöpfen einiges zu. Nein, Gott findet, dieser Schmetterling ist nicht zu klein für diese Reise. Er hat es ihm einfach in die Gene gelegt. Und tatsächlich gibt es ja die Distelfalter noch heute, also einige Zeit nach der Schöpfung. Und das funktioniert. Ich habe mich dann nochmal gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass so ein Distelfalter so eine Distanz zurücklegt, wenn man hier, nee, noch einmal bitte zurück. Wenn man genau schaut, diese Pfeile stellen immer eine Generation dar. Das heißt, insgesamt 6 Generationen vollziehen diesen Zyklus der Reise von Europa nach Afrika und zurück, bis nach Skandinavien übrigens. Jede Generation fliegt ein Stück, legt dann Eier, die Raupen schlüpfen, entwickeln sich zu Schmetterlingen und fliegen weiter. Aber wie kann es eigentlich sein, dass diese 9 Schmetterlinge dann wissen, wohin sie fliegen müssen? Die Eltern sind ja tot, wenn sie dann Schmetterlinge sind. Offensichtlich tragen die Distelfalter in sich einen Kompass, der ihnen sagt, wohin sie fliegen müssen. Und damit können wir eigentlich auch zu uns zurückkehren. Ein innerer Kompass, der dazu führt, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind, dass wir nicht lässig begreifen, so geht es uns ja auch. Das Reich Gottes ist viel größer, als dass wir es fassen könnten. Und wir tragen einen Kompass in uns, der uns führt, den Heiligen Geist. Und wir sind ein Stückchen in einem großen Ganzen, das immer dazu führt, dass das Reich Gottes weitergebaut wird. Ich nehme an, der Schmetterling macht sich keine Gedanken darüber, was diese Reise für ihn bedeuten könnte. Und das scheint Gott von uns auch zu erwarten. Jetzt kommt das nächste Bild. Genau, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Schmetterlinge Windbewegungen in ca. 1000 Meter Höhe nutzen, um den Weg zurückzulegen. Genial, oder? Apropos 1000 Meter Höhe. Kürzlich waren wir mit einem Flugzeug unterwegs. Ich habe jetzt keine Flugangst im eigentlichen Sinne, aber ich habe Respekt. Ich sitze nicht gerne in Räumen, die ich nicht verlassen kann. Und es hat ja durchaus Risiken, so in 1000 Meter Höhe zu fliegen. Aber ich weiß auch, dass es physikalische Gesetze gibt. Ich weiß, diese Gesetze sind so genau berechenbar, dass es möglich ist, dass Konstrukteure diese Flugzeuge bauen und dass viele Flugzeuge dieses Typs jeden Tag fliegen, ohne abzustürzen. Das rettet mich dann und ich mache mir dann Gedanken über die Ingenieure. Im Alltag gehen wir ja oft davon aus, dass die Physik funktioniert. Ich lege hier meine Predigt auf dieses Pult und ich gehe nicht davon aus, dass sie hier durch den Raum flattern wird. Wir fahren Fahrrad, weil wir wissen, es ist möglich, wenn wir ein bisschen Geschwindigkeit aufgenommen haben, bleibt es stabil und wir können damit sicher Entfernungen zurücklegen. Zu den Grundsätzen des Lebens gehört aber nicht nur die Physik, sondern auch Gottes Liebe. Sind wir uns bei Gottes Liebe genauso sicher, dass sie uns nicht durch den Raum fliegen lässt, wie bei dem Glas Wasser, das wir auf den Tisch stellen? Wir brauchen das Vertrauen auf seine Liebe. Dass Gottes Plan sich über Generationen erstreckt, erschwert es uns natürlich, die einzelnen Ereignisse richtig einzuordnen. Das fordert unser Vertrauen auch heraus. Und wenn wir die Geschichte seines Volks, seines Landes, seiner Kirche und vielleicht auch einfach nur unserer Gemeinde anschauen, dann wird deutlich, dass er ein großes Ziel verfolgt, von dem er sich nicht abbringen lässt. Er kommt zum Ziel und wir dürfen ein Teil dieser Geschichte sein. Ein Puzzlestück, vielleicht ein hellblaues, kleines, unter vielen anderen hellblauen. Aber wie viel hellblau braucht man denn, um den großen blauen Himmel darzustellen? Man hat auch herausgefunden, dass die Schmetterlinge unter anderem in ihren Weg dadurch finden, dass sie riechen, wo die nächsten Futterpflanzen blühen. In unserem Fall die Disteln. Ich wollte das Bild des Falters eigentlich nicht überstrapazieren, aber es passt leider schon wieder. Wir werden geleitet von unserem Hunger nach Gott, nach seinem Reich und nach dieser neuen Welt, die nicht die Last der Sünde in sich trägt. Wir haben Hunger nach seiner Gegenwart. Und Gott hat diesen Hunger in uns hineingelegt, auch als Kompass, der uns führt. Was ist das nochmal, das Reich Gottes? Ein paar Zitate aus der Bibel dazu. Dort wird kein Tod mehr sein, kein Leid und kein Geschrei. Oder Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Aber auch, als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, sieh hier oder da, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und schließlich in der Offenbarung, und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Die Gegenwart Gottes ist der Kern des Reiches Gottes. Und das gilt auch jetzt schon. Immer dann, wenn wir seine Gegenwart erleben, tritt alles andere in den Hintergrund. In seiner Gegenwart hat das Leid keine Bedeutung mehr. Dort, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir heil werden, wo wir so sicher sind, dass wir unsere Sünden bekennen können und wo wir so satt sind, dass wir sie lassen können. Leider können wir seine Gegenwart nicht bestimmen. Wir können sie nicht herbeibefehlen und auch nicht fest. Aber geben wir alles, um sie zu erleben? Jesus sagt, zerbrecht euch nicht den Kopf darüber, was ihr essen und trinken sollt. Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch viel mehr für Gottes Reich ein, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Oder, ich liebe ja Luther, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Also alles auf eine Karte, das Reich Gottes. Klar, wir geben den Zehnten, wir gehen in den Gottesdienst, wir arbeiten in der Gemeinde mit. Aber setzen wir alles daran, dass das Reich Gottes kommt? Verkaufen wir alles, wie der Kaufmann, der alles gibt, um die Perle zu erhalten? Geben wir alles andere auf? Darf Gott über alles bestimmen? Unsere Zeit, der heilige Terminplan? Darf Gott Termine reinschieben, Termine absagen? Darf er unsere Pläne über den Haufen werfen? Darf er über das bestimmen, was wir gespart haben, um ein Auto zu kaufen oder ein Handy oder ein Kleidungsstück? Ich meine gar nicht, dass wir jedem emotionalen Impuls folgen sollen. Glaube bedeutet ja nicht, dass wir alles aus dem Bauch heraus entscheiden. Aber lassen wir uns von ihm bestimmen. In Matthäus 6, dem Paralleltext, steht noch, sammelt euch auf diese Weise ein Vorrat, der nicht alt wird und niemals zu Ende geht. Ein Schatz im Himmel. Diesen Schatz kann kein Dieb stehlen und keine Motte zerfressen. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ich glaube, dass das Team Stolbeck Schätze im Himmel sammelt. Und auch das Manna-Team, das sich so treu um die Armen kümmert. Und es sammeln auch die Schätze im Himmel, die andere regelmäßig mitnehmen in den Gottesdienst, die ein Ohr für die Traurigen haben, die sich um Ordnung, Sauberkeit und Deko hier in der Kirche und auf dem Gelände kümmern und die, die ganz in der Stille für diese Gemeinde beten. Und es geht trotzdem um mehr. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo ist denn unser Herz? Was beschäftigt uns am Morgen zuerst und abends zuletzt? Achten wir darauf, wo unser Herz ist? Wenn es um Reich Gottes und seine Gegenwart geht, dann geht es zuallererst darum, dass wir seine Gegenwart suchen, um jeden Preis Zeit mit ihm verbringen und darum, dass unser Herz bei ihm ankommt. Wenn ich ehrlich bin, dann hat mein Leben so viele Aspekte, die irgendwie in der Balance bleiben sollen, dass sich am Ende sehr oft das Dringendste durchsetzt. Das ist mal die Arbeit, mal die Kinder, mal eine Freundin, mal das Auto, mal die kaputte Waschmaschine, mal die Steuer und zurzeit auch immer wieder Corona. Aber nicht zuallererst Gottes Gegenwart. Die ist nämlich nicht dringend und auch nicht aufdringlich. Und in all dem Dringenden und Drängenden muss ich den Schmetterling in mir neu entdecken, der sich in die Sonne der Gegenwart Gottes setzt und Wärme tankt und der Nektar trinkt, das Wort Gottes, und der sich dann auf den Weg macht und die lange Reise nicht scheut, der dann voller Wärme und Nektar Leichtigkeit ausstrahlt und Schönheit, die von Gott kommt. Heute ist der Ewigkeitssonntag. Heute ist es Zeit, darüber nachzudenken, welchen Stellenwert das Reich Gottes in unserem Leben hat. Heute ist es Zeit, dem Hunger nach der Gegenwart Gottes nachzugeben. Heute ist es Zeit, auf den Kompass zu hören, der uns sagt, wohin die Reise geht. Macht eure Herzen auf und eure Ohren. Lasst euch auf die Reise ein, die er euch vorschlägt. Scheut keine Distanz und auch nicht den 1000 Meter hohen Flug. Wir haben jetzt gleich noch Zeit, darüber nachzudenken. Und die Technik spielt uns ein Lied ein von Brian Dirksen. Der kennt sich gut damit aus, wie es ist, als zerfledderter Schmetterling im Regen eine Pause zu machen. Lasst euch nochmal von Gott sagen, wohin euer eigener Kompass euch zieht, euer Hunger nach seiner Gegenwart. Macht eure Herzen auf für Gottes Pläne, egal wie groß und abenteuerlich sie sind. Amen.
Storm is going to break, but underneath all things, the everlasting arms. We don't know how much more our hearts can take. Underneath all things, the everlasting arms. Underneath all things are the everlasting arms. Underneath all things, everlasting arms of grace. Underneath all things are the everlasting arms. Underneath it all is love. Fiery trial will pass, but underneath all things, the everlasting arms. We don't know how long this pain will last, but underneath all things, the everlasting arms. Underneath all things are the everlasting arms. Underneath all things, everlasting arms of grace. Underneath all things are the everlasting arms. Underneath it all is love. Just when I thought life was over, just when I felt like love was gone, underneath all things, everlasting arms. Underneath all things, everlasting arms of grace. Underneath all things are the everlasting arms. Underneath it all is love. Underneath it all. faith.